Nichts tun. Die Kunst, sich der Aufmerksamkeitsökonomie zu entziehen. Von Jenny Odell. Zeit ist Geld. Die Losung ist uralt, ich weiß, aber leider ist sie heute trotzdem aktueller denn je. Ich könnte es sogar noch zuspitzen. Deine Zeit ist anderer Leute Geld. Denk mal drüber nach. Medien und Digitalkonzerne profitieren davon, dass du zuhörst, hinsiehst und draufklickst. Davon, dass du abonnierst, folgst und bestellst. Deine durch und durch menschlichen Bedürfnisse nach Zugehörigkeit und Anerkennung werden instrumentalisiert, damit du weiter konsumierst. Die Folge: Du hängst immer mehr am Bildschirm und verpasst, was um dich herum in der ganzen realen Welt passiert. Okay, stopp. Das klingt ja ganz schön deprimierend. Bleibt die Frage, was wir dem eigentlich entgegensetzen können. Die kalifornische Künstlerin und Autorin Jenny Odell hat ihre eigene Antwort gefunden. Das bewusste Nichtstun. Damit meint sie jetzt nicht, dass wir unser Handy entsorgen und den ganzen Tag in den Himmel gucken. Nein, Nichtstun bedeutet, nichts zu tun, was im kapitalistischen Sinne produktiv ist. Nichts, was unser Leben optimiert, Profit generiert oder Klickzahlen erhöht. Odell selbst setzt sich beispielsweise gerne in einen Rosengarten in ihrer Nachbarschaft in Oakland, Kalifornien. Zum Durchatmen, Innehalten und Nichtstun. Auf diesen Rosengarten gehe ich später noch einmal ein. Aber erst einmal stelle ich mich vor. Ich bin Nadine von Blinkist. Eine selbst noch nicht ganz so erfahrene Nichtstuerin. Und ich freue mich sehr, dich zu einem kleinen, durch und durch unproduktiven Streifzug einzuladen. Dabei werden wir auf ein paar berühmte Nichtstuer stoßen, uns Gedanken zum politischen und wirtschaftlichen System machen und uns am Ende fragen, was für uns überhaupt ein lebenswertes Leben ausmacht. An großen Fragen wird es uns also nicht mangeln. Also spazieren wir gleich los. Plädoyer für das Nichts. Wir befinden uns im kalifornischen Oakland, im Ballungsraum San Franciscos. Es ist Frühjahr 2017 und Jenny Odell will von ihrem Computer wegkommen und ihre Gedanken sammeln. Dazu setzt sie sich, wie bereits angesprochen, gerne in den Morcom Rose Garden, kurz den Rosengarten. Odell hadert mit einer Einladung, die sie gerade bekommen hat. Sie soll auf einer Kunst- und Technologiekonferenz sprechen. Zum einen ist sie noch immer so erschüttert über Trumps Wahlerfolg, dass sie nicht weiß, wie sie überhaupt irgendetwas machen soll. Zum anderen steht sie der Verwendung moderner Technologie, gelinde gesagt, skeptisch gegenüber. Im Rosengarten, zwischen Blumenbeeten und Rankengerüsten, kommt ihr die Eingebung. Ihr Vortrag wird sich ums Nichtstun drehen. Um das Nichtstun als politischen Widerstand gegen die Aufmerksamkeitsökonomie. Warum kommt ihr die Idee gerade dort? Weil der Park für alles steht, was sie sagen will. Für, ich zitiere, die Praxis des Nichtstun, die Architektur des Nichts, die Bedeutung des öffentlichen Raums und die Ethik der Fürsorge und Erhaltung. Keine Angst, ich erkläre das ganz in Ruhe. Parks sind sogenannte Naherholungsgebiete, grüne Oasen im urbanen Grau und eine Art Antithese zur Produktivität. Sie füllen sich vor allem am Wochenende, also dann, wenn die Leute frei haben. Selbst unter der Woche geht man hier langsamer als im Straßenverkehr, als herrschten hier andere Naturgesetze. Man betritt den Park, um kurz mal nichts zu tun. Das liegt auch an seiner Architektur. Odells Rosengarten ist verwinkelt, geradezu labyrinthisch. Seine Pfade schlängeln und winden sich, sodass du nicht selten an den Anfang deines Weges zurückkehrst. Das ist das Gegenteil von Zielstrebigkeit und Effizienz. Und genau das macht ihn zum Inbegriff des öffentlichen Raums. Dieser Raum ist weder produktiv noch kommerziell. Du musst nichts kaufen, um hier zu sein. Du darfst einfach nichts tun. Das erklärt, warum solche Orte ständig bedroht sind. Sie lassen sich nicht monetarisieren. Der wahre Wert des Nichtstuns lässt sich nicht in Kennzahlen messen, denn er steht im diametralen Gegensatz zum Konsum. Nichtstun bedeutet Wiederherstellung. Deine Gesundheit ist wie der Rosengarten. Du musst sie pflegen und schützen. Der Rosengarten in Oakland wird ehrenamtlich von den Anwohnern instand gehalten. Ihr Protest verhinderte in den 70ern, dass der Park mit Eigentumswohnungen zugepflastert wurde. Kapitalismus ist disruptiv. Nutzen, wegwerfen, neu machen. Dagegen stehen die Zeit und der Raum des Nichtstun für Zyklizität, für Liebe, Regeneration und Erhaltung. Und wenn das nicht schützenswert ist, was dann? Die Unmöglichkeit des Rückzugs. Wir springen ins Jahr 2018. Odell will ein paar Tage ungestört an einem Buchprojekt arbeiten. Also bucht sie sich eine abgeschiedene Holzhütte in der Sierra Nevada. Doch als sie ankommt, gibt es weder Handynetz noch WLAN. Sie gerät in Panik, weil sie noch etliche Mails beantworten müsste. Aber dann passiert es. Sie findet ungewohnten Seelenfrieden und arbeitet in Ruhe an dem Projekt, während ihr Telefon vom Hiobsbotschaftenden Teufelsgerät zur Taschenlampe verkommt. Diese Erfahrung führt zu einem Gedanken, der dir vielleicht bekannt vorkommt. Was, wenn ich einfach abhaue, Scheiß drauf sage, den Koffer packe und dieser zerstörerischen Welt den Rücken kehre? Keine zweiwöchige, hippe digitale Detox, um hinterher wieder ins Hamsterrad zu kriechen, sondern ein richtiger Ausstieg. Weg von der Stadt und raus aufs Land. Irgendwo mit ein paar Freunden eine Gemeinschaft aufbauen und neu anfangen. Nun, du wärst weder die Einzige noch der Erste. Zwischen 1965 und 1970 wurden quer durch die USA über 1000 Kommunen gegründet. Auch diese Menschen wollten fliehen, vor der Kuba-Krise, den Medien und dem ausbeuterischen Kapitalismus. Doch ihre Suche nach dem guten Leben verlief meist ernüchternd. Nach einer hippiesken Anfangsphase mit freier Liebe, totaler Gleichberechtigung und ein bisschen Ackerbau stellte sich heraus, es war so gut wie unmöglich, sich vollständig auszuklinken. Die meisten Projekte kehrten zu klaren Hierarchien und kapitalistischen Strukturen zurück, bevor sie sich endgültig auflösten. Wie desillusionierend. Heißt das, all die Träume von einer besseren Welt sind sinnlos? Nein. Wir dürfen nie aufhören, eine andere Welt zu denken. Wir brauchen diese Utopien, um uns eine andere Zukunft vorzustellen, um von einer besseren Welt zu träumen. Womit wir wieder beim Nichtstun wären. Was, wenn Nichtstun kein kompletter Rückzug sein muss? Kein radikales, unumkehrbares Exil. Kein Bruch mit dieser Welt, die doch so dringend unsere Hilfe braucht. Was, wenn Nichtstun stattdessen ein Abseitsstehen ist? Eine Pause vom medialen Bombardement, um in Ruhe zu reflektieren. Ein Schritt zur Seite, um das Hier und Jetzt zu hinterfragen. Keine Resignation, keine Flucht, sondern ein Moment der Kontemplation, bevor du mit neuen Kräften in die Partizipation zurückgehst. Einmal tief Luft holen, bevor du tapfer weiter gegen den Strom schwimmst, um die Welt im Kleinen zu verändern. Dann entsteht durch Nichtstun das, was Odell Widerstand an Ort und Stelle nennt. Und genau damit befassen wir uns im nächsten Blink. Widerstand an Ort und Stelle. Kennst du die Geschichte von Diogenes von Sinope? Der griechische Philosoph lebte im antiken Athen des 4. Jahrhunderts vor Christus. Und zwar auf der Straße, mit kaum mehr als einem lumpigen Mantel, einem Stock und einem Vorratsfass, in dem er schlief. Er tat das freiwillig. Warum? Weil er die Habgier und Korruption der damaligen Gesellschaft ablehnte. Die Polis erzog junge Menschen zu sinnlosen Karrieren in einer kranken Welt, statt sie zu lehren, was ein gutes Leben war. Da machte er nicht mit. Diogenes Widerstand war eine Art radikale Performancekunst, in der sich alles um Umkehrung drehte. Er las in lasziver Pose, während um ihn herum Hektik tobte. Er masturbierte im Freien, lief Straßen rückwärts entlang und betrat Theater erst dann, wenn schon alle gingen. Das Besondere daran war die Verweigerung der Konvention. Erst sie deckte all das auf, was so gebräuchlich war, dass man es nicht mehr wahrnahm. Sie brachte die Welt um ihn herum ins Stutzen, dazu das eigene Verhalten zu hinterfragen. Die Figur des Diogenes ist bis heute Mythos. Auch Nietzsche und Foucault waren von seiner Radikalität fasziniert. Der Grund dafür ist simpel. Echter Widerstand erfordert Opfer. Wer einen Urwald vor der Abholzung bewahren will, riskiert eine Haftstrafe. Und wer in einem Start-up öffentlich gegen prekäre Arbeitsbedingungen aufbegehrt, wird unter Umständen freundlich gegangen. Nach dem Motto, dann geh doch, wenn's dir nicht passt. Ist doch wahr. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die Wettbewerb befeuert und Selbstaufopferung glorifiziert. Wir strampeln uns dumm und dämlich, um mitzuhalten. Denn in einer globalen und digitalen Arbeitswelt sind wir alle ersetzbar. Die Miete zahlt sich nicht von allein. Wer kann sich da echten Widerstand leisten? Das führt mich zurück zur Aufmerksamkeit. Denn in einer solchen Welt ist sie vielleicht die einzige Ressource, die wir noch schützen können. Das muss nicht bedeuten, dass du Facebook und Co. für immer entsagst, denn auch die digitale Abstinenz hat Kosten. Vielleicht gibt es auch hier eine Alternative zum radikalen Exil. Beispiel Diogenes. Er verweigerte sich der Gesellschaft mitten in der Stadt. Wenn man ihn zur Pflicht rief, sagte er, ich werde mich erbringen, aber nicht so, wie man es von mir fordert. Diese Antwort schafft eine Alternative zu Ja und Nein. Einen dritten Raum, in dem der freie Wille Platz hat. Und vielleicht brauchen wir genau diesen dritten Raum, um unsere Aufmerksamkeit zu schützen. Um zu sagen, ja, ich bleibe hier in der Welt. Ich nehme teil. Ich nutze die sozialen und sonstigen Medien. Aber anders, als es die Aufmerksamkeitsökonomie von mir will. Ich lasse mich nicht zu Angst, Hass und Neid aufstacheln. Ich übe mich zwischendurch im Nichtstun, um in Ruhe zu reflektieren. Um auch in der digitalen Welt jene Werte zu leben, für die ich stehen will. Für Reflexion, Verständnis und Empathie. Ich bewahre mir meinen freien Willen. Kurzum, ich praktiziere das, was Odell Widerstand an Ort und Stelle nennt. Aufmerksamkeit trainieren. Eine Zeit lang geht Odell abends alleine in die Davis Symphony Hall in San Francisco. Einmal sieht sie dort ein Stück des Komponisten John Cage. Cage ist nicht unbedingt ein typischer klassischer Komponist. Er betrachtet nicht nur Geigen- und Klavierklänge als Musik, sondern, eigentlich alle Geräusche. An diesem Abend verwenden die Symphoniker skurrile Requisiten wie Schreibmaschinen und Mixer. Einer mischt Skatkarten am Mikro. Spätestens als der Chefdirigent sich einen Smoothie mixt, bricht der Saal in schallendes Gelächter aus. Das mag jetzt wie eine kuriose Randnotiz klingen, es ist aber viel mehr. Denn auf dem Nachhauseweg hört Odell plötzlich alles klarer. Das Säuseln des Windes, die Schritte der Passanten und das Surren der elektrischen Busse. Als hätte ihr der Bruch mit der Konzertkonvention die Sinne geschärft. Noch verblüffender ist, dass sie viele Geräusche überhaupt zum ersten Mal wahrnimmt. Aber wie kann das sein, wenn all das schon immer da war? Mit diesem Phänomen beschäftigten sich in den 1990er Jahren die Berkeley-Forscher Arian Mack und Irvin Rock. Sie prägten den Begriff der Inattentional Blindness, also der Unaufmerksamkeitsblindheit, und kamen zu folgendem Schluss. Unser Gehirn nimmt alle Umgebungsreize auf. Dann entscheidet es, welche davon in unser Bewusstsein vordringen. Eigentlich logisch. Du kannst nicht alles verarbeiten, was deine Sinne aufsaugen. Ihm ist eine Art Filter vorgelagert. Dieser Filter hat durchaus seinen Nutzen. Wenn dein Gehirn einen Reiz schon zur Genüge kennt, erlaubt es sich, ihn nicht mehr durch den Bewusstseinsfilter zu lassen. Tja, das ist am Ende energiesparender, ökonomischer sozusagen. Das Problem dabei, sind deine Filtereinstellungen zu engmaschig, wirst du denkfaul und voreingenommen. Du verlierst den Blick für das Ungewohnte am Gewohnten. Aber wie lernen wir wieder, unsere Filter zu öffnen? Naja, es ist eben eine Frage der Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit kann man trainieren. John Cage hat einmal gesagt, wenn dir etwas nach 2 Minuten langweilig vorkommt, dann schau es dir 4 Minuten lang an. Wenn es dann noch langweilig ist, probiere 8 Minuten. Dann 16, dann 32. Irgendwann hört es auf, langweilig zu sein. Heißt, versuche doch mal, deine Aufmerksamkeit auf etwas vermeintlich Bekanntes zu richten und schaue, was passiert. Odell macht das etwa mit der Flora und Fauna in ihrer Region. Ihr Tool zum Aufmerksamkeitstraining, Bücher und Apps über Tiere und Pflanzen. So lernt sie das zu sehen, was schon immer da war. Heimische Bäume und Pflanzen, Vögel und Käfer, Bergketten und Wasserscheiden. Auf diese Weise, indem sie ihre Aufmerksamkeit trainiert, fächert sich ihr das Bekannte auf immer neue und unbekannte Weise auf. Die Ökologie der Fremden. Lass uns mal ein Gedankenexperiment machen. Stell dir mal vor, du würdest dich dem Diktat der Aufmerksamkeitsökonomie ergeben. Du lässt also alle Bereiche deines Lebens in Zahlen erfassen und von Algorithmen steuern. Du übergibst deine Vorlieben und Interessen komplett an Plattformen wie Spotify, Tinder und Facebook. Du liebst, denkst und konsumierst, was sie dir als Ausdruck deines Selbst verkaufen. Ich stelle mir das vor wie bei Spotify. Der Algorithmus vermisst meine Gewohnheiten so lange, bis er sie auf einen immer gleichen Nadine-Mix eindampft, der sich auf einen archetypischen Hauptsong reduziert. Und so wäre das dann mit allem. Mein Leben als Mix. This is Nadine. Keine unbekannten Variablen, keine Überraschungen, nichts Fremdes. Wäre das nicht furchtbar? Das wäre wie ein Buch, dessen Seiten sich immer weiter angleichen, bis du irgendwann immer dieselbe Seite liest. Das spiegelt ein übergreifendes Problem des Kapitalismus wider. Die Homogenisierung unserer Erfahrung. Du kannst in den USA oder Deutschland in jeder Großstadt in denselben Restaurant- und Kaffeeketten einkehren. Dem Kapitalismus kommt das gelegen. Je berechenbarer wir uns verhalten, desto effizienter lassen sich Produkte zurechtschneiden. Aber das führt auf Dauer zur Monokultur, in der die sterile Produktivität die natürliche Verflechtung verdrängt. Ein anderes Beispiel ist die Gentrifizierung urbaner Wohnviertel. Sie führt nicht nur zu Preissteigerungen und Verdrängung, sondern auch zu einer Art sozialer Monokultur. Gutverdiener bleiben unter sich, nachbarschaftlicher Zusammenhalt und Engagement bleiben auf der Strecke. Dabei sind die gesündesten Lebensräume divers, verflochten. Ein Ökosystem ist dann stabil, wenn Organismen interagieren und Prozesse ineinandergreifen. Mischkulturen sind robuster, weil die Natur Lebensformen vereint, die einander mit Nährstoffen helfen und sich gegenseitig vor Schädlingen schützen. Dasselbe gilt für uns Menschen. Wir sind eben keine atomisierte Monokultur, sondern Teil einer Gemeinschaft, deren Überleben von sensiblen Ökosystemen abhängt. Es wird Zeit, dass wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf das richten, was uns ungewohnt und fremd erscheint. Also fang an, dich neu zu interessieren. Zum Beispiel für deine Nachbarn und die Ökosysteme deiner Region, die Wälder, Vögel und Flüsse. Dem Denken wieder den Boden bereiten. Du hast es gehört, du bist keine Nutzpflanze, sondern ein Wildgewächs. Teil eines verflochtenen, interdependenten Ökosystems. Aber um das zu erkennen, braucht es Aufmerksamkeit. Wir müssen so lange hinsehen, bis Kontext sichtbar wird. Leider ist es genau das, was in der Aufmerksamkeitsökonomie verschwindet. Kontext. Im Kampf ums wirtschaftliche Überleben bleibt den Medien nichts anderes, als uns dauerhaft mit entkontextualisierten Reizen zu bombardieren. Das erzeugt einen donnernden Datenstrom ohne Anfang und Ende. Wir versuchen verzweifelt mitzuschwimmen, indem wir zumindest das Tagesgeschehen verfolgen. Und genau so zerfließen Vergangenheit und Zukunft zu einer dauerhaften und gedächtnislosen Jetztzeit. Zu einem ewig hysterischen Hier und Jetzt. Dabei besteht der Inhalt des Datenstroms aus mundgerechten Appetithappen, aus kurzen und knackigen Klickködern, Sensation Cells. Die Technologieforscherin Dana Boyd nennt das Kontextkollaps. Das Problem? Fehlt der Kontext, öffnet sich Tür und Tor für Panik. Für ungeprüfte sensationalistische Schlagzeilen, die Menschen aufscheuchen. Für populistische Stimmungsmache, die Infos und Positionen beliebig aus dem Kontext reißt, um Menschen zu diffamieren und Hass zu schüren. Das Perverse daran, Facebook, Twitter und Co. profitieren von diesen aufgehetzten Debatten. Denn sie bedeuten am Ende, dass die User länger ihre Plattformen nutzen. Doch für den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedeuten sie pures Gift. Also was tun? Wie bereiten wir dem Denken wieder den Boden? Hier lohnt sich der Blick auf den zivilen Aktivismus. Am 15. März 2011 begann in Spanien ein landesweiter Protest gegen neoliberale Wirtschaftspolitik und Korruption. Bemerkenswert daran war, dass die sozialen Medien nur dazu dienten, die Menschen zu mobilisieren. Der eigentliche Protest begann, als die Menschen auf den Plätzen des Landes zusammenkamen, um zu diskutieren. Eigentlich kein Wunder. Schließlich war die Geschichte kollektiven menschlichen Handelns immer die Geschichte physischer Versammlungen. Von der griechischen Polis über die Salons der französischen Revolution bis zu den Kirchen der deutschen Wiedervereinigung. Hannah Arendt sprach vom Erscheinungsraum als Keimzelle der Demokratie und definierte ihn als, Zitat, jede Ansammlung von Menschen, die gemeinsam sinnvoll handeln. Und nein, ein heiß diskutierter Twitter-Thread gilt nicht als Ansammlung von Menschen, die gemeinsam sinnvoll handeln. Also, leg das Handy weg und rede wieder mit den Menschen in deiner unmittelbaren Umgebung. Da kommt wahrscheinlich etwas Netteres bei rum, als wenn du dich in Kommentarspalten mit fremden Leuten zoffst. Wir kommen zum Ende unseres Streifzugs. Lass uns dazu noch einmal zu unserem Ausgangspunkt zurückkehren, dem Morcom Rose Garden in San Francisco. Die Oase in Jenny O'Dells Alltag, wo sie hinpilgert, um innezuhalten und, naja, du weißt schon, nichts zu tun. Doch was kannst du am Ende für dich mitnehmen? Wie gelingt es dir, am Ende besser im Nichtstun zu werden? Erinnern wir uns erst einmal daran, dass es nicht um das buchstäbliche Nichtstun geht, sondern darum, dass wir nicht das tun, was die Aufmerksamkeitsökonomie von uns will. Dass wir den großen Digitalkonzernen nicht unsere begrenzte Aufmerksamkeit schenken, sondern sie neu und bewusst ausrichten. Worauf, fragst du dich? Auf das vermeintlich Gewohnte, das direkt vor unserer Haustür liegt. Die Möglichkeiten der Wiederentdeckung sind schier unendlich. Du kannst wie Odell eine Sinfonie von John Cage hören, um den Sound des säuselnden Windes wieder für dich zu entdecken. Du kannst Bücher über heimische Vogelarten lesen und dich auf die Suche nach dem seltenen Eisvogel im Wald nebenan machen. Du kannst einfach mal wieder mit deinen Nachbarn einen kleinen Schwatz halten, anstatt dich auf Twitter zu fetzen. Und vielleicht entstehen in diesem direkten Austausch neue Ideen für, du weißt schon, sinnvolles gemeinsames Handeln. So wie damals in San Francisco, als die Anwohner sich dafür einsetzten, dass der Morecambe Rose Garden erhalten bleibt. Dieser Rosengarten war es ja schließlich, der Jenny O'Dell dabei half, ein bisschen besser darin zu werden, nichts zu tun. Also, viel Erfolg dabei.